माम विष्णु पदाय कृष्णा प्रस्ताय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार्य देवशेष शून्यवादी प्रस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Um jeden Vorgang im Krishna-Bewusstsein auszuführen, auch den Vorgang, der hier erwähnt wird, muss man seinen Geist kontrollieren. Man kann sich nicht in der Entwicklung von Wissen beschäftigen, wenn man sich nicht konzentrieren kann. Heute Abend möchte ich ein wenig über den Geist sprechen. Mir ist klar, dass ich mich hier ein wenig aus der Thema der Gita entferne, aber ich glaube, dass das Thema interessant genug ist, um das zu rechtfertigen. Der Geist, wir alle haben einen Geist, einen Verstand. Die Seele hat einen Verstand und auch der materielle Körper hat einen Verstand. Je nachdem, worauf wir unser Bewusstsein richten, je nachdem wird unser Verstand aktiv. Einmal ist es ein geläuterter Verstand und einmal ein verunreinigter Verstand. Wenn wir beispielsweise denken, ich bin Deutscher, ich bin ein junger Mann und es ist Sommerszeit und ich muss doch genießen, jetzt, dann wird unser Geist auf materielle Art und Weise tätig. Wir werden versuchen, ein Restaurant ausfindig zu machen, wo ein netter Inder aus Inder serviert und kocht und darf etwas essen. Wir werden vielleicht denken, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Es ist Urlaubszeit. Und dabei kommen wir vielleicht auf Montenegro oder andere Touristenorte in dieser Welt. Wir können jedoch unser Bewusstsein auch auf Krishna richten. Und dann setzt eine Tätigkeit ein, die man als, dann setzt unser spiritueller Geist ein. Wir denken zum Beispiel, oh, die Deities sind heute so schön. Die Blumen sind so schön, die ich Krishna offerieren kann. Oder wir denken, wir kriegen plötzlich eine Idee, heute werde ich einfach mal ein Gebet aus der Brahma Samhita Krishna vor. Mit anderen Worten, demgemäß, worauf wir unser Bewusstsein richten, wird unser Geist, wird einmal unser materieller Geist aktiv oder unser spiritueller Geist, unser spiritueller Verstand aktiv. Deswegen ist die ganze Kunst des Krishna-Bewusstseins eine Kunst, wo wir den Geist auf Krishna richten. Wenn wir diesen Geist, diesen Verstand auf Krishna richten, dann wird er auf spirituelle Weise beschäftigt. Unser reiner Geist ist aktiv. Manchmal sagen sich die Leute, was ist der Unterschied zwischen dem materiellen Geist und dem spirituellen Geist? Der Unterschied ist, dass sich der materielle Geist für Sinnbefriedigung engagiert und einsetzt, während sich der spirituelle Geist für Krishna einsetzt. Aber Geist gibt es im materiellen wie auch im spirituellen Leben. Genauso wie mit dem Leben. Manchmal fragen Leute, was ist der Unterschied zwischen materiellem Leben und was ist der und spirituellem Leben. Materielles Leben bedeutet, sich selber in das Zentrum zu tun und spirituelles Leben einfach Krishna in das Zentrum zu tun. Das ist ein entscheidender Unterschied und hier hinzukommen bedeutet die ganze Kunst des Krishna-Bewusstseins. Wie kommen wir aus dem materiellen Bereich in den spirituellen Bereich? Ich möchte, um diese Punkte zu erläutern, ein wenig referieren aus dem Bhagavatam. Der Geist, der auf Krishna gerichtet ist, der Geist, der auf Maya gerichtet ist, entwickelt vielfache, wie soll ich mich ausdrücken, negative Eigenschaften. Das bedeutet, wenn der Geist mit der materiellen Natur in Kontakt kommt, entwickelt er Anhaftung, dann Lust, dann Zorn, dann geht die Intelligenz verloren, dann die Erinnerung, erst die Erinnerung und dann die Intelligenz und dann stürzt man in die Matte und Pool hinab. Das ist, was passiert, wenn der Geist nicht kontrolliert wird und auf die materielle Energie gerichtet wird. Actually, in der materiellen Energie sind alle Wahrnehmungen, die wir machen, schlecht. Dvaite Bhattrabhadya Gyan Sarva Manudharam E Bolo E Manda Sarva Brahma. Das heißt übersetzt, zu denken, dieses gut und dieses schlecht, einfach nur eine Illusion. Denn es gibt kein Gut in der und Schlecht in der materiellen Natur. Das sind lediglich Wahrnehmungen im Geist der bedingten Seele. Hat nichts zu tun mit ihrem ursprünglichen Krishna-Bewusstsein. Und ganz gleich, ob gut oder schlecht, es ist eine materielle Wahrnehmung, die die Seele von Krishna entfernt hält. So, ein Traum wird von einem Menschen ganz von selbst als falsch und belanglos erkannt, wenn er aufwacht. So ist auch für einen Menschen, dessen spirituelle Tätigkeiten aktiv einsetzen, der Traum des materiellen Daseins völlig unerheblich. Doch solange der Geist des Lebewesens verunreinigt ist, gleicht er einem unkontrollierten Elefanten, der sich selbstständig gemacht hat. Indem der Geist die Sinne benutzt, erweitert er den Bereich seiner frommen und sinnvollen Tätigkeiten. Das Resultat davon ist, dass das Lebewesen in der materiellen Welt bleibt, um aufgrund seiner materiellen Handlungsweise Freude und Leid zu genießen bzw. zu erleiden. Seht, wenn der Geist nicht mit Krishna erfüllt ist, wird er die materiellen Sinne benutzen, um glücklich zu werden in der materiellen Welt. Und wird sich total verstricken. Hier heißt es, weil der Geist darin vertieft ist, sich fromme und sündhafte Tätigkeiten zu wünschen, ist er natürlicherweise den Umwandlungen von Lust und Zorn unterworfen. So wird er zu materiellen Sinnengenuss hingezogen. Mit anderen Worten, der Geist wird von den Erscheinungsweisen der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit gelenkt. Es gibt 11 Sinne und 5 materielle Elemente und von diesen 16 Einteilungen stellt der Geist die höchste dar. Deshalb ist es der Geist der Geburten in verschiedenen Körperformen unter Halbgöttern, Menschen, Tieren und Vögeln verursacht. Je nachdem, ob der Geist sich in einem höheren oder niederen Zustand befindet, nimmt er einen höheren oder niederen materiellen Körper an. Maya Ravashe Yache Peshe Katsa Abuduvubai. Mein lieber Bruder, die spirituelle Seele befindet sich vollständig unter der Kontrolle Mayas und du wirst von ihren Wellen davon getragen. Ich mache mich deutlich daran erinnern, vor ein paar Tagen hatte ich einen Traum gehabt. Ich war auf einem Schiff. Und dieses Schiff fuhr mit großer Geschwindigkeit durch einen Ozean hindurch. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Und dieser Ozean war sehr unruhig und hatte einen Sturm. So, ich war auf dem Schiff und ich konnte verstehen, das ist das Boot des Krishna-Bewusstseins. Ich habe manchmal sehr interessante Träume, sinnbildhafte Träume, und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und plötzlich, während das, oh, hier ist was eingeschlafen, während das Boot so längs fuhr, war plötzlich ein riesen Haifisch zu sehen. Der war ungefähr von hier bis zu Paramjit. Shark. Nicht? Und ich sah den Haifisch kommen, bin unwillkürlich zurückgegangen. So, da waren mehrere Passagiere auf dem Boot und einer war sehr unachtsam. Und der Haifisch, der steckte seine Nase über das Wasser. Ich kann mich also noch deutlich daran erinnern. Und ich schrie dann auf, hey, wach auf! Merkst du nicht, was los ist? Und schon hatte der Haifisch ihn am Bein gegriffen und riss ihn ins Wasser hinein. Das ist unsere Situation im materiellen Dasein, wenn wir nicht aufpassen. Wir mögen auf dem Schiffe des Tempels, genannt Kurfürstenanlage Nummer 5, dahin fahren. Nicht? Und diese, links und rechts toben die Wellen. Es ist hier so eine tolle Analogie, man, das tobt ja Tag und Nacht. Hier von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft werden hier Kamis links und rechts vom Tempel vorbeigespült mit gewaltiger Geschwindigkeit. Ha? Und manchmal ist das ein Haifisch, der steckt so seine Nase herein und holt er sich ein. Sieht es sehr oft. Man muss aufpassen, wenn man auf diesem Boot des Krishna-Bewusstseins ist, dass ein der materialistische Geist nicht einfach schnappt und runterzieht vom Boot. Hier wird gesagt, dieser Haifisch ist so stark. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr mal Haifische gesehen in Wirklichkeit? Also ich habe so nur im Film gesehen, wenn so die dreieckige Flosse im stillen Meer auftaucht und der Mörderhai herbeigeschwommen kommt. Das ist also sehr schockierend. Es gibt in der Weltliteratur eine Offenbarung von dieser Tatsache. Moby Dick, vielleicht habt ihr das gelesen, von Melville, nicht? Und Captain Ahab, oder so, Ahab, der einbeinige Captain, nicht? Die haben sich ein ganzes Leben verkriecht, dieser Moby Dick, der Mörderwal. Und dieser Captain mit A, ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß, ist auch unerheblich. Was? Ahab. Mal über unser Weiß. Ahab. Mit H. Ahab. Ahab. Sicher? So, dieser Mörderwal, der hat es also immer auf diesen Arm, auf das Boot dieses Captains abgelegt und hatte ihn, das Boot, glaube ich, mehrmals zertrümmert und ihm das Bein abgebissen oder so, nicht? Die waren erklärte Todfeinde. So viel weiß ich noch, oder? Und schließlich, wer hat wen gekriegt? Den Captain. Ja, gut. Das ist nämlich sehr realistisch. Wenn man kämpft mit diesem Geist, der im Ozean des materiellen Daseins uns begleitet, sind wir letztendlich immer der Verlierer. Dieser Geist ist sehr, sehr stark. Auch wenn wir wissen, Krishna, wie heißt es, Arjuna diskutiert diesen Punkt mit Krishna. Durch was wird man denn jetzt gezwungen, sinnvoll zu handeln, fragt Arjuna. Ich verstehe das einfach nicht. Man hat sich etwas Gutes vorgenommen und wie unter Zwang handelt man anders. Der Punkt ist, der Moby Dick ist los. Dieser Mörderwal, unser Geist, der susceptible oder beeinflussbar ist durch materielle Wünsche. Hier heißt es, dass der Geist so infiziert werden kann, dass er uns tatsächlich von den Lebensformen von Halbgöttern, Menschen, Tieren und Vögeln herumzehrt. Je nachdem, ob der Geist sich in einem höheren oder niederen Zustand befindet, nimmt er einen höheren oder niederen materiellen Körper an. Also unser Geist ist wie Moby Dick, der nimmt uns einfach schapp und schnappt uns und zieht uns in den nächsten materiellen Körper ein, wenn wir nicht aufpassen. Dieser Geist muss deswegen wirklich beherrscht werden, Prabhu. Es ist nicht so, dass das einfach nur ein paar poetische Worte am Abend vor der Milch sind, sondern das ist ein ernsthaftes Thema. Ich möchte euch jetzt hier ein bisschen über den Geist vorlesen. Es gibt einen amerikanischen Pragmatisten, der heißt James, Mr. James. Und Mr. James meint also, der Geist müsse den Körper überleben, weil der Geist nicht abhängig ist vom Körper, um zu existieren. Ihr könnt das mal erleben, wenn ihr den Körper, wenn ihr sehr heftig leidet, wenn man in einem Krankenhaus liegt mit zerschlagenem Rückgrat und zerschlagener Gehirndecke. Der Geist ist immer noch aktiv, als wäre nichts passiert. Der kann sich mit allen Dingen weiterhin beschäftigen. Und selbst wenn der Körper ganz vernichtet wird zur Zeit des Todes, wandert der Geist einfach weiter. Und riecht die Impression vom vergangenen Leben mit sich mit. Stellt euch das mal vor. Ihr seid als Moskito gegen die Windschutzscheibe eines Wagens gefallen. Euer Geist ist noch immer dabei. Den habt ihr noch mit. Ihr wart mit dem gleichen Geist im Körper eines Elefanten, der auf einer Wildjacht von Elfenbeindieben umgebracht wurde. Euer Geist ist noch immer mit euch. Ihr wart mit diesem gleichen Geist vielleicht im Königshof eines mittelalterlichen Fürsten als irgendein Sklave oder Lustmolch. Der Geist ist noch immer mit euch zusammen. Dieser Geist ist von so ehrfurchtserregender und achtungsgebietender Besonderheit, dass man wirklich nur sich wundern kann. Ist nicht so. Diesen gleichen Geist, den ihr jetzt habt, den hattet ihr schon in mehreren Geburten und Toten. Dieser Körper ist im Vergleich zum Geist völlig unerheblich. Deswegen gibt es eine Wissenschaft, die des Geistheilens, wo man den Geist richten kann auf bestimmte Körperorgane und den Körper total gesund machen kann. Denn der Körper ist viel, wie soll ich mich ausdrücken, denn der Geist ist viel machtvoller als der Körper. Der Geist ist viel, viel stärker als dieser materielle Körper. Dieser Körper ist gar nichts im Vergleich zum Geiste. Wenn der Geist deswegen nicht jeden Tag durch das Chanten von Hare Krishna besänftigt wird, sind wir die allergrößten Dummköpfe. Wenn wir nur einfach genügend tun für den Körper, Geld verdienen, Wohnung arrangieren, heiraten und Kinder in die Welt setzen. Das ist also so ein absolut kleinkrämerisches Dasein, was also so wenig von der Realität des Geistes beobachtet. Oder wenn wir den Tag über verbringen in einer Aufruhr, hektisch von einem ungewaschenen Topf zum nächsten eilen, nicht? Oder einen Tempel sauber machen oder irgendetwas tun, ohne dass der Geist bei Krishna ist, ist unser Tag eigentlich ein verschwendeter Tag. Die Minute, wo unser Geist nicht bei Krishna ist, sondern einfach sich verunreinigt mit unbedeutenden materiellen Tätigkeiten, wie es in Millionen und Milliarden von Geburten getan hat, der größte Verlust. Seht ihr bitte unter diesem Aspekt, wie wichtig es ist, mentale Hygiene zu betreiben. Nicht? Der Geist überlebt den materiellen Körper. Er ist relativ wichtiger, er ist weitaus wichtiger als dieser materielle Körper. Wir müssen uns wirklich mehr um den Geist kümmern als den Körper. Es ist doch überzeugend, nicht Paramjit Prabhu? Ja. Man muss den Geist, man muss wirklich mehr tun, dass der Geist situiert ist bei Krishna. Prabhupada sagt, es stimmt, der Geist überlebt den Körper. Wenn der grobstoffliche Körper finished ist, dann bleibt der feinstoffliche Körper aus Geist, Intelligenz und Ego. Wie ist Geidas? Diese führen uns zu dem nächsten grobstofflichen Körper. Sie sind wie das Aroma, was von der Rose kommt. Wir können die Rose sehen, aber nicht das Aroma. Dennoch wird das Aroma durch die Luft verteilt. Ihr mögt den Körper sehen, aber man sieht ja nicht den Geist. Ich sehe zum Beispiel nicht genau Jagadish Prabhus Geist, nicht? Obwohl ich ihn ein bisschen kenne und deswegen mir ein bisschen vorstellen kann, was er denkt, wie er sich beschäftigt. Aber es ist wie das Aroma, was man nicht sehen kann, was aber nichtsdestotrotz da ist, der Geist. Finde ich ein tolles Vergleich. Wenn die spirituelle Seele den grobstofflichen Körper aufgibt, wird sie von dem Geist, der Intelligenz und dem Ego weitergetragen. Entsprechend unseres Wunsches geht der feinstoffliche Körper dann in einen nächsten grobstofflichen Körper ein. Shaman Shundara. Wenn der Geist und die Intelligenz nicht materiell sind, sterben sie dann nicht. Das ist schlecht editiert. Das müsste heißen, wenn der Geist und die Intelligenz materiell sind, sterben sie dann nicht, Srila Prabhupada. Zu sterben bedeutet zu verschwinden. Der Geist verschwindet erst, wenn du befreit bist. Sama Sundar. Dann trage ich den Geist mit mir durch alle meine Leben. Srila Prabhupada. Ja, solange wie du nicht befreit bist. Sama Sundar. Ist dies der gleiche Geist, den ich jetzt habe, wie ich ihn, ist der Geist, den ich jetzt habe, der gleiche Geist, wie ich ihn immer hatte? Srila Prabhupada. Ja. Doch der Körper mit seinen Materiellen ist materiell und er wechselt sich. Der feinstoffliche materielle Geist, der materielle Körper aus Geist, Intelligenz und falschen Ego begleitet uns, bis wir befreit werden. So, dies ist ein wichtiger Punkt, Prabhus, den ihr bitte beachten möchtet auf eurem Weg zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Der Geist muss jeden Tag aufs Neue kultiviert werden. Wir müssen jede Minute den Entschluss fassen, wollen wir den Geist in Krishnas Dienst stellen oder wollen wir uns von dem Geist in den Dienst der materiellen Welt stellen lassen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja. Wie kontrolliere ich den Geist? Manchmal wird der Geist mit einem wütenden Tiger verglichen. Weißt du, wie man einen Tiger kontrolliert? Warst du schon mal Dompteur? Noch nicht. Wenn man einen Tiger hat, wenn man einen Tiger dressieren will, du verstehst dressieren? Ja. Dann muss man, das kann man lernen in der amerikanischen Dompteurschule, wie man das macht. Ich habe es mal gelernt. Aber nur mal, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt, hat Kami auch mit Tiger dressieren. Ich bin so mit Maya gewesen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was man tun muss, ist, man muss den Tiger, wenn er rauskommt aus der Kiste, also in der Kiste muss man ihn Halsbänder anmachen irgendwie, und dann muss man ihn festmachen an zwei Seilen. Das sind, und dann, doppelt hält besser, dann schießt er raus das erste Mal. Man ist in dem Ding drin, in dem Käfig. Und man weiß natürlich, hat genau gemessen, wie weit ihn die Seile schießen lassen, nicht? Wie weit er vor kann. Du stellst dich also ein bisschen davor, so weit wie er kann, nicht? Und musst natürlich genau sehen, du musst das muss vorher genau abgemessen werden, sonst geht das nicht gut. Und dann hast du deine Peitsche. Also man muss sich auch weiße Handschuhe anziehen, damit er weiß, wo die Hände sind, dass er merkt, wo die Power, wo du deine Power hast, bevor sich, damit du ihn kontrollieren kannst. Und dann holst du dir die Peitsche und haust ihn ganz schmerzhaft auf die Schnauze. Nicht? Und weil er weiß, also es macht er ein paar Mal, kommt er raus und schießt auf dich zu, aber er weiß, er kann nur bis zu einem bestimmten Grad, und dann fängt der Schmerz an. Der Schmerz durch die Halsbänder und der Schmerz durch die Peitsche. Und schließlich weiß er, ich kann nicht mehr aggressiv sein, weil ich jedes Mal diesen Menschen unterlegen gehe. Ich komme jedes Mal unter die Kontrolle, wenn ich diesen bestimmten Punkt, mich auf diesen bestimmten Punkt zubegebe. So, anyway, das könnte man ganz ausführen. Das ist eine hochinteressante Wissenschaft. Das hat viel mit Tierpsychologie zu tun. Worauf es eigentlich darauf ankommt, ist, dass man dem Geist seine Schranken gibt, seinen Bereich. So ist es im Krishna-Bewusstsein. Im Krishna-Bewusstsein haben wir Schranken, die sich vergleichen lassen mit den Strängen, mit den Stricken. Vier regulierende Prinzipien zum Beispiel. Dann haben wir andere Schranken. Wir denken an nichts, wir denken zum Beispiel kein Prajalpa. Und wenn man merkt, wie der Geist sich abwendet, dann haben wir unsere Regeln und Regulierungen und dann gibt's dem Geist eins rübergezogen. Wir haben auch einen geregelten Tagesablauf. Unser geregelter Tagesablauf ist so, dass wir morgens aufstehen und einfach nicht auf der mentalen Ebene handeln. Du handelst also nach Regeln und Regulierungen. Krishna spricht hiervon in der Bhagavad Gita, indem er sagt, wer den Regeln und Regulierungen der Freiheit befolgt, wird sehr schnell frei von Anhaftung und Ablehnung. Sieh mal, der Geist ist immer in Anhaftung und Ablehnung beschäftigt, aber du erlaubst es ihm nicht, bestimmte Dinge, also Krishna-Bewusstsein abzulehnen und materielles Leben anzunehmen, weil du durch deine Intelligenz die regulierenden Prinzipien des Krishna-Bewusstseins akzeptiert hast. Nun, Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass allein dem Geist Regeln und Regulierungen zu geben, nicht ausreicht, denn er sagt, dass selbst ein intelligenter Mensch manchmal gegen sein Wissen handelt. Das sieht man ja immer wieder, nicht? Deswegen müssen wir unbedingt diese Regeln und Regulierungen mit einer Krishna-bewussten Praxis untermauern. Ich stelle das fest, hier im Heidelberger Tempel, wo die Atmosphäre sehr leidenschaftlich draußen ist. Wenn man nicht will, dass man in diese Erscheinungsweisen der Leidenschaft kommt und wie ein kopfloses Huhn durch das Haus läuft, nicht? Da muss man sich sehr wissenschaftlich beschäftigen im Krishna-Bewusstsein. Man muss über Krishna hören und über Krishna lesen. Man muss Krishna mit aller Kraft dienen, uneigennützig und sehr energetisch. Und dann kann man den Geist kontrollieren. Also wenn du den Geist kontrollieren willst, musst du ihm starke, wie bei dieser Tigerzucht, oder wie sagt man, Tigerdressur, Tigerdompteur heißt die Person. Du musst ein Geist-Dompteur werden. So, indem du die regulierenden Prinzipien der Freiheit akzeptierst und indem du bereitwillig Service tust für Krishna. Du musst ihm einfach dem Geist sagen, es tut mir jetzt leid, ich kann jetzt nicht Kino sehen oder was sieht man, tut man noch immer im Leben? Ich kann nicht Kino sehen, ich kann nicht an Maya denken. Ich muss jetzt was für Krishna tun. Und so wie man das tut, so wie man den Geist nimmt, zum Beispiel, wie war das? Gestern war es so, gestern wollte ich absolut nicht lesen, gestern war ich so leidenschaftlich für Aktivitäten begeistert. Da habe ich lauter Service gemacht, Anrufe gemacht und am Abend merkte ich wieder, oh, Sachinanda, Swami, dein Geist hat sich wieder reingelegt. Du weißt genau, du musst lesen, dass der Geist angefüllt ist mit philosophischen Inhalten. Habe ich abends noch gelesen und der Geist hat sich so gesträubt wie ein Tiger. Praktisch angerissen gegen die Seile. Kennt ihr das? Und man sagt, nun, sei doch ruhig. Konzentriere dich hier drauf. Der Geist muss bezwungen werden, sonst ist er der größte Feind. Ah, das will ich nicht hören. Nicht? Und schließlich, man muss den Geist einfach dann zwingen. Nicht? Und einfach mit der Peitsche. Ruhig, habe ich gesagt. Ruhig. Wieder. Morgens und abends muss man ihn so eine draufziehen, sonst macht er mit uns, was er will. Sehr strong, sehr stark. Deswegen habe ich ihn verglichen mit Moby Dick, dem Mörderwal, dem Killerwal. Killerwal, ich will es nicht so. Ein bisschen. Killerwal. Amen. Es sind nicht direkt Wandlungen in dem Sinne, dass sich der Geist wandelt, die Inhalte wandeln sich. Nicht? Der Geist ist praktisch, ja, begleitet dich durch die materielle Welt hindurch. Er ist immer der gleiche, aber die Inhalte wandeln sich. Du kannst das in deinem eigenen Geist ja feststellen. Der Geist ist der gleiche, aber plötzlich denkst du an Beethovens Fünfte und dann an plötzlich an Bachs 29. oder was immer, gibt es vielleicht gar nicht. Die Inhalte, darum geht es. Deswegen muss man ja den Geist auch auf Krishna richten. Nicht? Aber durch den Kontakt mit Krishna, da wandelt, da hört der materielle Geist auf. Im Augenblick, da haben wir noch einen materiellen Geist und unser spirituelle Geist, der ist halt verunreinigt total. Es gibt einen Zustand, wo du selbst eine nackte Frau berühren kannst und nicht agitiert bist. Weil der Geist ist ständig bei Krishna. Ich habe es jetzt nur mal so drastisch gesagt. Nicht? Also brauche ich nicht gleich dazu. Brauche ich nicht, sich so zu testen. Nicht? Aber Prabhupada sagt das. Der Geist ist dann ständig bei Krishna. Ja. Mal du Mantra. Ja. Kannst das gar nicht, ne? Wir transformieren den Geist letztendlich. Immer wenn du auf der mentalen Ebene, das machen die Psychologen. Die Psychologen versuchen auf der mentalen Ebene den Geist in den Griff zu kriegen, nicht? Stellen Sie sich vor, Dicker. Sie sind ganz dünn und schlank, nicht? Und sie sehen toll aus. Sie sind positiv denken. Sie sind, was noch? Sie sind liebenswürdig, anziehend, attraktiv, in der Lage über Flanken zu machen über Mercedes-Autos, nicht? Also hinwegzuspringen und so weiter. Und dann, ja klar. Und dann, wir versuchen auf der Matte, die versuchen das auf der Matte und Ebene dann und machen dann Gruppenspielchen und, ach Krishna. So, wir versuchen den Geist zu transzendieren. Wenn wir merken, wie der Geist so ein Reskel ist, nicht? Dann richten wir ihn auf Krishna. Und das geht schneller, wenn wir Entsagung praktizieren, wenn wir nicht so viel essen, nicht so viel schlafen. Dann kann man den Geist schneller in den Griff kriegen. Aber wenn man keine Entsagung praktiziert, wird der Geist stärker. Genauso wie bei der Tiger-Dressur. Das ist der zweite Punkt. Das war jetzt der erste Punkt, den ich gesagt habe. Ich werde jetzt die ganzen Geheimnisse der Tiger-Dressur. Man muss den Tiger aushungern. Das ist der zweite Trick. Wenn man ihm nichts zu essen gibt, dann wird er ganz geknickt. Also nichts zu essen geben. Ganz strikt. Nein, du kriegst nichts. Nicht? Und dann wird er plötzlich ein kleines Muschikätzchen. Und wehe, man gibt ihm dann wieder zu viel. Dann wird er wieder mein Bruder, der kleine Dämon. Nicht? Ja, sehr wissenschaftlich, Krishna-Bewusstsein. So. Ja. Jetzt habe ich noch einen nicen Punkt gefunden. Mich hatte heute Morgen, du hattest mich gefragt, du in dem lila Sari. Wie heißt du? Ja. Wie bitte? Anima. Johanna. Das geht ja nicht, sehr einfach. Johanna. Ja. Das war eine Frage über Emotionen. Und ich habe nochmal, die Frage war, was machen wir mit Emotionen und was sind spirituelle Emotionen? Das war das Thema von heute Morgen. Und ich habe jetzt nochmal bei Spinoza nachgelesen. Also, nicht so. Prabhupada hat diese Frage diskutiert anhand des Philosophen Spinoza. Der war ja ganz beliebt anscheinend. Benedikt Spinoza. Nach Spinoza heißt emotional zu handeln, dass man mit dem Instinkt handelt und mit den Sinnen, ohne die Intelligenz einzuschalten. Schiller Powerpart. Ein Verrückter handelt auch nach seinen Emotionen. Doch was ist die Ursache dieser Emotion? Solange es nicht Emotion in der gesamten Substanz gibt, also in der absoluten Wahrheit, wie können dann hier in dieser relativen Welt Emotionen existieren? Es muss Emotionen in der absoluten Wahrheit geben. Die Substanz ist immer der Ursprung. Und deswegen gibt es dort auch Emotionen. Solange nicht Emotionen bereits in der absoluten Wahrheit sind, wie können sie dann hier manifestiert sein? So, wie kannst du deine Emotion letztendlich zurückweisen? Wenn doch Emotionen bei Krishna existieren, bei der absoluten Wahrheit, dann müssen sie auch einen Zweck haben. Warum versucht Spinoza seine Emotion zu leugnen? Shama Shundadas sagt, Spinoza glaubt, dass Emotionen ihn nur zum Irrtum bringen werden. Srila Prabhupada, wie auch immer es sein mag, Emotionen sind die Faktoren der absoluten Wahrheit. Jeder Verrückte hat einen Geist, genauso wie ein vernünftiger Mensch. Doch der vernünftige Mensch macht keine Fehler, weil sein Geist in Ordnung ist. So ist es auch mit Emotionen. Wenn die Emotionen nicht in Ordnung sind, führen sie einen zu Schwierigkeiten. Doch wenn die Emotionen in Ordnung sind, dann dienen sie einem Zweck und sind richtig. Beispielnutzer das nicht? Schau mal, so das. Er glaubt, dass die Intelligenz die Emotion dirigieren kann. Srila Prabhupada. Liebe zu Gott ist eine Emotion. Man kann auf der vollkommenen Stufe des hingebungsvollen Dienstes weinen. Als Lord Chaitanya Mahaprabhu sich in den Ozean hineinwarf, war dies ein völlig emotionaler Akt. Aber es war ein vollkommener Akt. Gemäß seiner Emotion hielt Chaitanya Mahaprabhu einen Augenblick für ein Yuga, wie vielleicht 33 Millionen Jahre. Das war, weil er sich getrennt fühlte von Krishna. Wenn wir Trennung fühlen von Govinda, von Krishna, sind unsere Emotionen vollkommen. Das ist die Vollkommenheit des Lebens. Wenn die Emotionen jedoch missbraucht werden, dann ist dies Maya. Ich sag mal schon da das. So, das ist natürlich ein großes Thema. Johanna, wenn du das nachlesen möchtest, es ist hier in dem Buch Dialectical Spiritualism, wir haben da überall Ausgaben von, auf Seite 180, es fängt unten an, im letzten Absatz. Der Punkt, den Prabhupada hier macht, ist, dass wir unsere Emotionen auf Krishna richten können. Statt uns also einfach mit diesen Emotionen in die materielle Welt zu ziehen zu lassen, können wir einfach diese Emotion im Krishna-Bewusstsein einsetzen. Wir können für Krishna weinen, wenn wir Heulsusen sind, und wir, aber nicht gerade von Dedis. Wir können für Krishna etwas Schönes machen, wenn wir enthusiastisch sind. Das ist die Kunst des Lebens, einfach Krishna in den Mittelpunkt unseres Daseins zu rücken. Wenn wir das lernen, können wir dieses Dasein zur Vollkommenheit bringen. So ein nice Team. Schätzt ihr auch unsere Philosophie so? So. Vollkommen, finde ich. Ja, sind hierzu jetzt noch irgendwelche Fragen? Jetzt hat Johanna eine Frage. Die heißt nicht Johanna. Die Johanna war zuerst. Gleich, du kommst danach an. Ja, Johanna. Ja. Als in Polen. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Frage, die du zugeben musst. Jagadish lächelt. Ich habe schon mit Jagadish über diese Punkte diskutiert, also generell. Ich würde Folgendes machen, wenn ich in so einer Situation wäre. Ich würde sehen, wo kann ich die besten Umstände finden für mein Krishna-Bewusstsein und diese Umstände aufsuchen. Aber wenn man merkt, dass es eine zu große Bemühung
ist, ist sehr kurz, nicht? Verstehst du das? Wir sollten in jedem Fall solange wir noch keinen Dienst haben, der uns völlig verpflichtet, an einem bestimmten Ort Service zu tun, sollten wir uns einen Umstand suchen, wo wir am ehesten uns Krishna hingeben können, wo wir am meisten Hilfe kriegen. Doch manchmal mag es zu schwierig sein, diesen Umstand zu erreichen, sogar unmöglich, aufgrund von, in diesem Fall, wenn wir von einem anderen Land kommen, mag es schwierig sein, aufgrund von Visa-Betrachtungen oder solchen Sachen. Und dann müssen wir sehen, dass es nicht Krishnas Plan ist und wir dort Krishna bewusst bleiben müssen, wo es, also werden müssen, wo es einfach ist. Denn letztendlich sind äußere Umstände, können niemals uns hindern, Krishna bewusst zu werden. Letztendlich ist das nicht möglich. Nur weil wir auf so einer Anfängerstufe im Krishna-Bewusstsein sind, sind wir nicht auf der letztendlichen Stufe, nicht? Gut. Bitte. Ja, stimmt. Ich würde Folgendes versuchen, denn man muss sich den Tag einfach einteilen und dann das und dann natürlich auch mit Service einteilen, nicht? Da gibt es bestimmte Services, die müssen morgens getan werden, wegen dem Shop oder wegen dem Morgenpassadam. Und diese Services würde ich einfach vorziehen. Und da muss man einfach sehen, wenn man dann Service hat, dann kann man dann natürlich nicht lesen. Aber man sollte die gute Zeit finden. Wenn du morgens zum Beispiel nach dem Morgenprasadam liest, das ist immer, das wird nie klappen. Weil dann ist der ganze Magen voll mit köstlichem Prasadam und dann ist man sofort müde. Nicht? So, man muss dann einfach sich den Tag richtig einteilen. Dann braucht man ein bisschen Erfahrung, wie man das macht. Da muss man experimentieren. Das ist bei verschiedenen unterschiedlich. Es gibt manche, die können sehr gut nicht, das spielt sich ein. Da muss man ein bisschen experimentieren. Aber man muss lesen, sonst. Es kommt nicht darauf an, zu einer bestimmten Zeit zu lesen, sondern dass man am Tag eine Zeit liest, wo man wirklich aufmerksam lesen kann. Und da muss man einfach experimentieren. Das ist ein Kampf. Meine Zeit zum Beispiel ist, wenn ich meine beste Zeit ist, nach der Morgenvorlesung, sofort, wenn ich dann anfange zu lesen. Und das heißt für mich, dann, dass ich kein Morgenpassadam essen kann. Also wie ich Morgenpassadam gegessen habe, also so wie ich aufstehe, bin ich hundemüde. Nicht? Und dann, deswegen esse ich morgens nichts, weil ich will lesen. Das ist die beste Zeit. Nicht? Und so, das mag nicht jedermanns Sache sein, auf das Morgenpassadam zu verzichten, weil man vielleicht so hungrig ist. Nicht? Und muss man es einfach irgendwie hinkriegen. Gut. Ich glaube, wir sind zu einem guten Ende gekommen. Hare Krishna.
Das ist der Zeit, wo allerlei Arten von Irreligiosität schön gedeihen. Sagt man, gedeihen? So. Obwohl Vrishabhdev in früheren Zeiten gelebt hat, es mag sein, dass nicht sofort diese Abweichung entstanden ist, weil die in früheren Zeitaltern sind nicht in reifen Boden für the Irreligiösen. Weil die Veden in früheren Zeiten, stell mal vor, in früheren Zeiten hat man nicht mal gebraucht, die Veden niederzuschreiben, weil die vedische Kultur so stark war, weil theistische Religion, dieser Jainismus ist atheistisch, so theistische Philosophie, Religion war überall herrschend in früheren Zeiten. Es gab keine Notwendigkeiten, die Veden mal niederzuschreiben. Erst in Kali-Yuga muss Vyasadeva erscheinen und die Veden niederzuschreiben, überhaupt, so dass überhaupt die Leute Licht sind. Und aber dennoch gibt es so viel Störung, so viel Dunkelheit in Kali-Yuga. Und das ist eine sehr gute Kali-Yuga gibt sehr guten Umständen für solchen Philosophien und so weiter zu blühen. Das ist so ähnlich wie bei Pilzen. Pilzen gedeihen sehr gut in dunklen, nassen Umständen. Ja? So, wir befinden uns in einem sehr dunklen Zustand. Das heißt im Krishna-Buch, dass in diesem Zeitalter der Dunkelheit erscheinen viele Glühwürmchen. Die verschiedenen Swamis, Yogis und sogenannten Inkarnationen Krishna Gottes erscheinen als so viele Glühwürmchen. In der Dunkelheit scheint es, dass eine Glühwürmchen etwas Bedeutendes ist. Also man kann sein Licht sehen. Und man mag denken, oh, Licht! Das ist ja schön! Lass uns unseren Nutzen aus diesem Licht nehmen. Heutzutage hat man keine mehr Glühwürmchen in Deutschland. Hat man es früher gehabt? Hat man es früher gesehen? Ja, ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Ich glaube, die sind alle ausgestorben wahrscheinlich. So, ja, da ist Licht. Aber was wirst du mit diesem Licht tun? Ist nutzlos. Doch die Menschen sind dermaßen in Dunkelheit, dass sie verwundert sind von all diesen all diesen Glühwürmchenlicht. So eine davon ist eben dieser Jainismus. Buddhismus war auch eine. Well, you name it. Alles, was es alles gibt. Ja, also das ist alles, was ich dazu sagen kann. Tata Chanunitam Dharma Satyam Sucham Kshamadaya. Die Kennzeichen von Kali Yuga ist das Dharma. Zunächst einmal Dharma. Das Tag für Tag kleiner wird, minder wird. Dass man gar nicht entscheiden kann, was ist die Pflanze und was ist der Unkraut. Ja? Ja. Das sind verschiedene Unkräuter. Ich glaube, das wird ausführlich in Chaitamrita in diesem Teil erklärt von in einer Erläuterung. Subhati Sarandasarasvati Thakur wird zitiert. Ich habe die verschiedenen Unkräuter nicht alle im Kopf im Moment. Jedenfalls all die Bemühungen, die man macht in hingebungsvoller Dienst, mit einem materiellen Wunsch dazu gewonnen. Also dieser materielle Wunsch mag scheinen, dass es hingebungsvoller Dienst ist. Man mag denken, wenn ich, was ist ein gutes Beispiel? Jedenfalls, jeder Versuch, put oneself in a superior position, sich in eine höhere Position zu stellen als andere. Man mag denken, manchmal wird man denken, ich tue das oder ich denke so, um besondere Anerkennung von spirituellen Meistern zu bekommen, meinetwegen. Jetzt werde ich vorne hinauslaufen vor den anderen. In den großen Wettkampf um Krishnas Mercy. Ich will der Erste sein, Krishnas Mercy zu kriegen. Doch das mag mit Unkraut verbunden sein, wo man verliert den Wunsch, dass anderen ebenfalls Krishnas Mercy bekommen. Wo man in eine Competition, eine Wettkampfbewusstsein hineinkommt. Das mag der Fall sein. Das wäre ein Beispiel davon. Im Allgemeinen wird auch im dritten Kanto von Kapiladev geschrieben, sind die verschiedenen gemischten Formen von hingebungsvoller Dienst. Ich glaube, es ist im 29. Kapitel, dritten Kanto. Kannst du nachlesen. Hingebungsvoller Dienst in Tamagun heißt, man macht hingebungsvoller Dienst praktisch im Tempel und denkt, Krishna ist nur im Tempel, er ist auf dem Altar und nirgendwo anders. Man weiß es nicht, wie man anderen Devotees vor allem Respekt erweist. Hingebungsvoller Dienst in Leidenschaft heißt, man möchte der Erste sein und man vernachlässigt anderen oder beleidigt anderen, dass man stolz wird auf seine Erfolge in hingebungsvoller Dienst. Und selbst es gibt auch hingebungsvoller Dienst in Reinheit, die aber auch eine nicht ganz reine Form der hingebungsvoller Dienst ist, wo man pflichtmäßig die Praktiken der hingebungsvoller Dienst ausführt. Und hingebungsvoller Dienst in Reinheit, Shuddha-Sattva, transzendentale hingebungsvoller Dienst, wird gekennzeichnet dadurch, dass man immer sofort dazu geneigt ist, über Krishnas Taten, Krishnas transzendentale Eigenschaften, Krishnas Namen, Krishnas Form zu hören. Man eilt sich immer dorthin, wo Krishna Katha available, wo es erhältlich ist. Dort eilt man hin. Das ist der Kennzeichen für reine hingebungsvolle Dienst. So, all das, was uns abwehrt davon, über Krishna zu hören, alles, was uns davon abwehrt, unsere Neigung über Krishna zu hören, das mag eine Art von Unkraut sein. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, weil das ist der Fall Mayas. Maya macht die Unkraut, sodass es sehr ähnlich aussieht wie der eigentliche Pflanze. Aber wir können immer sicher sein, dass was die eigentliche Pflanze ist, solange wir immer wieder Krishna Katha hören von den autorisierten Quellen. Ein anderes Beispiel kommt mir gerade vor, dass man von über Krishna von unautorisierten Quellen hört. Man mag scheinbar Krishna Katha hören. Das ist vor allem eine Gefahr, wenn man nach Indien reist. Man geht nach Vrindavan und man trifft irgendein Babaji, meinetwegen, der fängt an, dir alles Mögliche zu erzählen über Krishna. Der vielleicht wahr sein mag, und aber vielleicht auch nicht. Es gibt also eine Menge unwahren Geschichten über Krishna, gerade in Vrindavan. So man muss immer vorsichtig sein. Vor allem in Indien. Hier weiß man, wissen die Karmis nichts über Krishna. Das ist unter uns nicht so eine Gefahr. Jedenfalls noch nicht. Wir müssen eigentlich Durst haben, Krishna-Katha zu hören. Das heißt, Nivritti-Tarshaya, wenn man den Durst für materiellen Dingen verliert, wenn man den Geschmack, wenn man nicht mehr durstig ist für Nivritti-Krishna, wenn man nicht mehr nach den Fata Morgana der materiellen Existenz nachläuft. Das heißt, deshalb heißt es, Lord Chaitanya ist gekommen, wie heißt es? Jatva Sudhusyaja Surekshita Sa Raja Lakshmin Dharmishta Aya Vachisa Yada Yada Ranyam Maya Amrigam Daitaya Anvatavat Vande Mahapurushate Shamanaravindam Maya Amrigam. Lord Chaitanya ist nach den bedingten Seelen hinterhergelaufen in den Wald, so wie ein Tier in den Wald läuft. Maya Megam, die von Maya hinterher. Maya ist hinter den bedingten Seelen her. Läuft sie immer her, hinterher. So, Lord Chaitanya ist hinter den bedingten Seelen hinterhergelaufen, um sie aus diesen, aus den Wald Mayas hinauszuholen. Maya Megamba Itaevski Kamanvadavat. Er hat sogar, Raja Lakshmi, er hat sogar, Lakshmi Devi aufgegeben, um dies zu tun. Lord Chaitanya war verheiratet mit Lakshmi Devi. Lakshmi Priya und Lakshmi. Lakshmi Priya und dann Vishnu Priya. Lakshmi Devi und Vishnu Priya. Beide Formen von Lakshmi. Erweiterung in Lakshmi. Er hat sie aufgegeben, um die bedingten Seelen zu retten. Okay. Srila Prabhupada ki Grantara Srimad Bhagavatam ki Gaur Premanande.